ausweichen. Dann im Seeland, da ist die A20 Tjeld-Ins zwischen Gampelen und Ins in beiden Richtungen wegen Bergungsarbeiten weiterhin gesperrt. Und in der Region Basel, auf der A2 Richtung Deutschland, Stau ab dem Schweizer Halle-Tunnel. Machen Sie es gut unterwegs. Pfingsten mit SRF 1. Auch der Pfingstmäntig ist ein Hörspielmäntig. In dieser Stunde bringen wir hier auf SRF 1 einen turbulenten Mundart-Krimi. Spielt in der Schweiz, spielt in der Stadt Zürich, tönt aber auch ganz fest nach Indien und Bollywood-Film.
Das ist Combox von Vijay Kumar. Privatdetektiv Vijay Kumar.
Das Hörspiel ist ein Fall von ihm, vom indischen Privatdetektiv Vijay Kumar. Erfinder von dieser Figur ist der Schriftsteller Sunil Mann. Und wie sein Privatdetektiv lebt auch der Sunil Mann in Zürich. Und wie er ist auch der Sunil Mann Kind von indischen Eltern. Aber der Sunil Mann ist auch ein Vielschreiber. Er hat bis jetzt 10 Krimi veröffentlicht. Ein literarischer Roman, Kinder- und Jugendbücher und ganz neu ein Buch mit Erzählungen. Der SRF-Redakteur Jürg Öninger hat den Sunil Mann zum Gespräch getroffen und wir erfahren, wie das ist, wenn man Bücher schreibt in einer Zeit, die wie heute voller Hektik und Ablenkung ist und wie viel vom Sunil Mann das in der Figur von seinem Privatdetektiv steckt.
Sunil Mann, im neuen Hörspielkrimi «Vonopoli» ermittelt der Privatdetektiv Vijay Kumar in einem Fall von Kindsentführung. Der Schauplatz ist Zürich. Sie selber leben auch in Zürich und kennen die Stadt gut. Wie realistisch ist das Zürich in Ihrem Krimi?
Das Zürich muss enorm realistisch sein, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, wie Jack Kumar Krimi, war ja der erste Roman, bevor wir angefangen haben, zu Hörspiel umarbeiten. Und beim ersten Roman habe ich schon gemerkt, da bin ich noch nicht so genau gewesen und habe dann auf einmal gemerkt, es gibt Leute, die kaufen die Bücher, lesen sie und laufen nachher durch die Stadt. Um zu kontrollieren, ob das so alles stimmt, was ich da geschrieben habe. Beim ersten Buch hat es wirklich noch so ein bisschen Ungenauigkeiten, wo ich einfach gefunden habe, ja, das ist doch gut genug. Und jetzt habe ich aber, ich habe nachher sofort gemerkt, das langt nicht. Also alles, was da drinnen steht, ist, oder respektive, was man jetzt da drinnen gehört, ist Realität entsprechend.
Also geografisch muss es stimmen, 1:1.
Ja, bis zu den Kaffeepreisen.
Ja,
und es ist natürlich aber immer, Zürich verändert sich sehr schnell und darum ist es Stand 2025. Wenn man es jetzt 27 in der Wiederholung würde hören, stimmt vielleicht schon gewisses nicht mehr.
Die Figuren in diesem Krimi sind von unterschiedlichsten Milieu. Ist auch das Zürich?
Das ist mein Zürich, ja. Also, als ich angefangen habe, die Krimi zu schreiben, habe ich im Kreis 4 gewohnt. Und es ist wirklich, es muss jetzt, glaube ich, nicht gross mal betonen, Zürich, Kreis 4, ist halt wirklich ein Sammelbecken von den verschiedensten Milieu.
Aber gewesen, oder? Teilweise.
Ist zu einem gewissen Grad immer noch, trotz Gentrifizierung und allem. Aber ich glaube, es hat immer noch den Kern, wo das Gott sei Dank noch ausmacht. Momentan. 2025.
Sie haben mir im Vorsprech gesagt, dass Sie als einer, der private Wohnung gesucht hat, Zürich kein Problem gehabt, glücklicherweise bis heute, oder? Aber Wohnungsnot ist ja ein Thema, Vonopoli ist ein Thema, ein sachliches in dem Krimi. Das ist auch das, was Sie erleben, bei anderen.
Definitiv. Also ich glaube, die Wohnsituation im Moment ist noch nie so schlimm gewesen wie im Moment. Ich habe bis jetzt einfach immer Glück gehabt, weil es Zufälle sind gewesen oder wenn man Leute kennt hat. Aber man sieht das ja manchmal, wenn man so am Abend um 5 oder um 6 Uhr in die Stadt fährt, dann hat es für gewisse Wohnblöcke hat's einfach eine Schlange, die einfach einmal um einen Block kommen geht oder noch weiter.
Der Vijay Kumar, der Privatdetektiv, der hat indische Wurzeln, lebt eben in Zürich, das ist bei Ihnen ja auch so, Sie haben auch indische Wurzeln. Wo sind im Sinne und Ihre Biografie sonst noch gleich?
Eigentlich nicht mal so viel. Ich finde immer, Vijay Kumar ist für mich so wie ein kleiner Bruder, also eine ähnliche Biografie hat, aber nicht die gleiche. Und er hat zum Beispiel Sachen, die ich gar nicht gerne, also in den Büchern trinkt er vor allem sehr viel indischen Whisky und ich habe es probiert, nächtelang. Ich kann nicht gerne Whisky. Zum Beispiel. Und aber alles mit dem Kreis 4 stimmt natürlich, mit der Herkunft. Meine Mutter ist nicht ganz so dominant gewesen, wenn es darum ist gegangen, dass ich heiraten sollte. Aber es hat halt so Parallelen, aber ganz gleich ist es nicht.
Selber sind Sie im Berner Oberland aufgewachsen. Mhm. Sie haben viele Jahre eben im Kreis Cheib in Zürich gelebt, im Kreis 4. Und dann ein paar Jahre lang in der kleinen Stadt Aarau, ganz neu miteinander. Und heute in Zürich Altstädte, nicht das gleiche Zürich wie voran.
Nein.
Sehen Sie sich so eine Art als Jongleur zwischen Kultur und Milieu?
Ich glaube nicht. Ich sehe das nicht so als Jongleur. Ich glaube, ich gerade halt einfach immer, ich glaube auch durch die Biografie, man gerade einfach in solche Sachen rein und es ist so wie ein Teil von meinem Leben. Ich würde mich jetzt nicht als Jongleur bezeichnen. Ich glaube, das ist einfach, man zieht es irgendwie wie an.
Vielleicht ist Jongleur das falsche Wort. Vielleicht ist es hin und her gehen, oder?
Ja, klar. Also ich bin zwischen zwei Kulturen aufgewachsen. Also zwischen der indischen und der Schweizer Kultur. Und ich glaube, so etwas prägt einem nachher ein Leben lang. Und so nicht auf eine negative Art, sondern einfach, weil man weiss, es gibt verschiedene Kulturen, man kann die durchaus jetzt in dem Fall, ich kann die in mir innen vereinen, ohne dass jetzt da dauernd zerrissen wäre oder so irgendetwas.
Sie sind ein Secondo, da sind Sie einer von vielen in der Schweiz. Ja. Da fallen Sie dem Sinn gar nicht auf, oder? Nein, aber Sie haben eine besondere Geschichte. Ihre Eltern sind aus Indien in die Schweiz gekommen und Ihre besondere Geschichte ist, Sie sind dann aber bei Pflegeeltern aufgewachsen. Mhm. Wie ist das gekommen?
Meine Mutter ist allein gekommen, also ist mit einer Freundin und ist, damals hat man gesagt, Krankenschwester, Pflegefachfrau gewesen, zwei sind im Spital. Und das ist halt auch von der Arbeitszeit her nicht gegangen. Also, auf ein kleines Kind aufpassen damals, das ist noch nicht so weit vorgeschritten gewesen. Und dann hat sie halt vor allem am Anfang eine Pflegefamilie gebraucht. Das, was zu mir geschaut hat, als ich noch ganz klein war, während sie gearbeitet hat. Und das hat sich dann irgendwie auch eine Verschiebung gegeben. Und ich bin halt, je mehr, also ich weiß auch nicht, ich bin immer ein bisschen mehr bei ihnen gewesen, bei meiner Pflegefamilie, als dann schlussendlich bei meiner richtigen Mutter.
Aber mit ihrer Mutter haben sie ständig immer einen Kontakt behalten?
Ja, ja. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich bin also am Anfang noch am Wochenende, am Anfang einfach, wenn sie frei hatte bei ihr gewesen. Und nachher in der Schule halt Wochenende.
Was haben Sie denn da damit von der indischen Kultur bekommen? Also es ist wahrscheinlich alles über die Mutter gegangen, oder?
Ja, ja, genau. Es ist sozusagen der Schlüssel gewesen zur indischen Kultur für mich. Weil also zwei sind es nicht so viel indische Kultur gehabt, sonst Essen vor allem.
Essen, aber es ist ja eine Frage, ob sich jemand sehr adaptiert an ein neues Land oder viel behaltet von der eigenen Kultur. Wie war das bei Ihrer Mutter gewesen?
Wenn ich zu ihr bin, war es immer so gewesen, wenn man so eine indische Insel würde betreten. Also sie hat sich schon ein bisschen angepasst, aber halt daheim war wirklich Indien gewesen. Also aber angefangen mit dem Essen, mit wie sie eingerichtet ist. Natürlich dann auch mit kulturellen Sachen, also wie man seine Kinder zieht und so. Das sind natürlich andere Erziehungsmethoden als in der Schweiz. Und das ist, ja, zwischen dem bin ich halt aufgewachsen, zwischen diesen Polen.
Und dortmal, Sie sind heute knapp, noch nicht ganz 53, dortmal ist Secondo Sie gleich wie heute gewesen, oder ist das noch ein bisschen, sind Sie aufgefallen im Berner Oberland?
Ja, natürlich. Also es hat schon Ausländer gehabt, aber nicht so viel wie damals und vor allem nicht so viel, die so optisch sind aufgefallen. Und meine Mutter, vor allem, als ich klein war, ich erinnere mich, sie hat immer noch die Saris an gehabt. Und das habe ich rückblickend, als ich ein älter war, habe ich das wunderschön gefunden. Aber als Kind ist immer das furchtbar peinlich gewesen, weil ich glaube, als Kind möchte man so sein wie alle anderen und dann läuft die in den Saris in diesem Dorf rum und dann denke ich habe mich, ich weiß auch nicht, manchmal schon ein bisschen, es ist ein bisschen böse, jetzt habe ich mich schon ein bisschen geschämt.
Als Kind, als Jugendlicher?
Als Kind, vor allem als Jugendlicher, nachher ist es mir, irgendwann ist es mir dann noch gleich geworden und irgendwann habe ich es angefangen zu schätzen, von, das ist eigentlich noch cool. Und dann hat sie aber schon längstens aufgehört mit den Saris.
Und wenn es heute noch wäre, wären sie stolz, oder?
Ich glaube schon. Mhm. Ich glaube auch schon, einfach, dass man so seine Kultur mit sich trägt und das so gegen aussen zeigt. Ich finde das ganz okay und dann ist es halt manchmal mehr aufgefallen.
Jugendliche, die sich von den Eltern abgrenzen, weil sie das auch wollen und mühen, um selber sich zu finden, das ist ja eigentlich völlig etwas Normales. Und dann haben sie wahrscheinlich auch die indische Kultur eher auf Distanz gehalten. Irgendwann sind sie aber auf die Suche nach ihren indischen Wurzeln gegangen. Wie haben sie das konkret gemacht?
Das Problem ist natürlich, wenn man Eltern hat, die in die Schweiz migriert sind, dann ist ja meistens Ferien heimgehen. Und meine Erfahrung war, dass man dann vor allem Familienmitglieder sieht, Berge von Essen wieder und eigentlich sehr wenig vom Land. Und irgendwann habe ich das Gefühl, ich muss das Land kennenlernen. Einfach nicht jetzt unbedingt so als Wurzelsuche oder weiss nicht, sondern einfach mal zum Spüren, wie das wäre. Einfach, weil es gibt ja gleich den Teil von mir, wo immer gedacht hat, was wäre ich gewesen, wenn ich jetzt nicht in zwei Zimmer war auf die Welt gekommen, sondern irgendwie, ich weiss nicht, in Delhi.
Wissen Sie das, was gewesen wäre?
Nein, keine Ahnung. Aha. Das ist ja vielleicht spannend, weil es eine Hypothese ist, die man nicht aufstellen kann. Aber ich wollte wissen, wie es sich anfühlt und dann bin ich schon über 30 gewesen, ein paar Monate umreisen. Und haben meiner Mutter gesagt, sie darf niemandem erzählen, dass ich komme, weil wenn sie es gemacht hätte, dann wären die mich wahrscheinlich am Flughafen abholen und es wäre genau wieder die gleiche Situation gewesen. Und sie hat dann tatsächlich nichts gesagt und ich habe dann ein paar Monate unbehelligt sozusagen in Indien umreisen. Und seither ist das Thema auch abgeschlossen für mich. Also ich habe nichts gegen Indien oder so und ich würde auch dort aus irgendwelchen Gründen dorthergehen, aber es zieht mich nicht
mehr. Es gibt ja Besonderheits-Indien, nicht nur die Indien, aber die Indien auch. Immer noch die Eltern für den Sohn, für die Tochter schauen, dass es einen Partner, einen Partner gibt zum Heiraten, oder? Das ist nicht partout überall immer noch so, aber es ist immer noch verbreitet. Sie haben das in einem Roman, Sie haben, neben vielen Krimi haben Sie auch einen literarischen Roman geschrieben, haben Sie das thematisiert, ein Paar, das verheiratet wird, sich alle Mühe gibt und schlussendlich geht es eben dann gleich auseinander. Mhm. Wie schauen Sie denn auf das, auf die Tradition?
Ich habe vor allem für den Roman sehr viel recherchiert, um zu schauen, wie das wirklich jetzt in der Jetztzeit noch aussieht. Und laut Statistiken sind halt immer noch fast 90% von allen Ehen, die in Indien geschlossen werden, sind basiert auf diesem Prinzip. Also die Eltern schauen, jetzt heute bei reicheren Familien hat man so Matchmakers, die dann wirklich einen Auftrag bekommen und die müssen dann entweder die Brut oder den Bräutigam suchen und dann den präsentieren. Und dann wird das natürlich durchexerziert durch wahrscheinlich diverse zukünftige Bräutigam oder Brüte und was auch immer, bis man dann richtig gefunden hat. Und das ist also immer noch Realität. Und zwar durch alle Gesellschaftsschichten durch. Also es ist nicht eine Frage von Einkommen oder Stand, sondern es ist immer noch gang und gäbe.
Das ist Gast am Mittag mit dem Schriftsteller Sunil Mann. Ich komme zurück aufs Hörspiel, das wir jetzt dann hören können. Es ist das dritte Krimi-Hörspiel mit dem Vijay Kumar. Im Hörspiel Vonopoli ist der Privatdetektiv ja sehr hektisch unterwegs, immer wieder. Ist Ihr Leben als Schriftsteller auch so hektisch?
Nein, im Gegenteil, Gott sei Dank nicht. Wirklich nicht. Also meine Schreiben ist im Gegenteil, es ist alles andere als hektisch. Es ist wirklich ein Entschleunigen und es wirklich Konzentrieren auf die Geschichte, die man erzählen. Beim Hörspiel ist es halt einfach, wir haben einfach das höchste Tempo wählen. Also schon, weil die ersten zwei haben ein höchstes Tempo gehabt und das muss man natürlich dann irgendwie beibehalten. Und ich hatte das Gefühl, es tut der Geschichte eigentlich noch gut, wenn sie ein bisschen schnell und zackig erzählt wird.
Absolut, man hat einfach den Privatdetektiv ein Leid da.
Weil er also zwischen allen Fronten
irgendwie. Genau. Sie haben mit 6, 27 ernsthaft davon schreiben. Mhm. In diesen 27 Jahren haben Sie 10 Krimi geschrieben, einen literarischen Roman, jetzt neu ein Erzählband, 4 Kinderbücher und 2 Jugendbücher. Das heisst, Sie sind ein Vielschreiber.
Ja. Also, ich schreibe viel, aber ich mache es halt auch gerne. Also, für mich ist das ein Job, den ich sehr gerne mache. Aber für mich ist es nicht irgendwie ein Müssen oder irgendwie, ich fühle mich nie drängt dazu, jetzt muss ich wieder ein Buch schreiben. Das ist mir noch nie passiert, im Gegenteil. Ich habe immer wieder Ideen, während ich noch einem schreibe und dann, wenn ich gerade nichts zu tun habe, dann mache ich es halt.
Eben, wenn Sie jetzt zum Beispiel nicht diszipliniert wären oder so, dann hätten Sie ein hektisches Leben, weil Sie müssen sich immer wieder unter Druck setzen, weil der Verlag sagt, muss jetzt etwas fertig machen, oder? Das ist aber nicht der Fall.
Ja. Nein, und ich glaube, Disziplin ist zuerst schon mal lernt. Also Disziplin ist so und so beim Schreiben, also man muss sich hersetzen und machen. Es schreibt sich halt nicht von allein, aber, und Disziplin ist ein furchtbares Wort, aber schlussendlich
Struktur,
es geht Struktur, ja, es ist Struktur und halt auch wirklich konzentrieren, sich nicht ablenken lassen. Und das mit dem Ablenken geht wirklich immer besser. Je älter sie werden, desto mit 25 wäre das noch nicht so einfach gewesen.
Sie hat mir gesagt, dass Sie von den Büchern allein nicht leben können. Man könnte sagen, bei so vielen Büchern, der hat ja Geld wie heute, oder?
Ja, genau.
Nicht von dem allein leben. Sie machen ja jedes Jahr bis zu 120, 150 Lesungen, jedes Jahr, häufig auch in Schulen. Was lesen Sie denn in Schulen zum Beispiel? Bei 15-Jährigen, bei 12-Jährigen?
Das ist immer unterschiedlich. Also bei 12-Jährigen natürlich Jugendbücher. Das dritte kommt im September raus. So ab 14, 15 kann man also durchaus schon einen Erwachsenen-Krimi zumuten, weil sie strecken sich ja gerne gegen die Decke und dann merkt man so, ja, mit dem Jugendbuch sind sie wahrscheinlich schon ein bisschen unterfordert. Vor allem, wenn sie viel lesen, wenn sie geübt sind und dann gibt es halt auch mal einen Erwachsenen-Krimi. Das haben sie aber echt noch gern.
Und welche Themen kommen so zur Sprache bei den Jugendbüchern?
Bei den Jugendbüchern ist es Alltagsrassismus, es ist Sexualität, es sind also Themen, Liebe natürlich, Beziehungen, was auch immer. Also, und Eltern natürlich, Umgang mit Eltern, das ist alles so ein bisschen so die Themen, die halt in diesem Alter enorm prägend sind und einem interessieren. Da.
Und in Ihrem Alter könnten Sie der Vater von all denen sein, oder? So,
ja, das ist ein bisschen erschreckend, ja, aber es stimmt natürlich.
Aber
ja.
Die Frage ist, dann sind Sie denn trotzdem, wie soll ich sagen, glaubwürdig für die Jungen? Mit so Themen, die voll bei Ihnen sind?
Ja, dann müssen Sie jetzt fast die Jungen fragen. Ich weiss es nicht, ich kann es nur mal hoffen und ich habe das Gefühl, ja, ich glaube schon.
Das ist Gast am Mittag mit dem Schriftsteller Sunil Mann. 25% der Menschen, die ab der Schule gehen, ab der obligatorischen, sind nicht fähig, einen Text im Zusammenhang zu verstehen. Also, sie können es schon lesen, aber sie verstehen nicht den Zusammenhang. Merken Sie das an der Schule, wenn Sie gehen lesen?
Ja, sehr. Enorm, weil, also, das Programm sieht bei mir so aus, dass ich meistens 10 Minuten lese. Weil das hat sich auch gezeigt, die Aufmerksamkeitsspanne lässt nach. Sagen wir, vor 10 Jahren, als ich angefangen habe, hat man locker 20 Minuten, sogar 30 Minuten lesen. In der Zwischenzeit bin ich bei 10 Minuten angekommen, weil ich merke, dass ab 12 Minuten können viele wirklich nicht mehr aufpassen. Und dann macht man halt ein bisschen Gespräche und beantwortet Fragen. Und wenn man dann zurückgeht zu dem Text, den man vorher hat angefangen, es gibt viele, die nicht mehr wissen, was ich erzählt habe, respektive vielleicht gar nie mitbekommen haben, was ich erzählt habe, also nicht verstanden haben, was ich vorgelesen habe. Und das hat mich zum Teil am Anfang, als ich es gemerkt habe, hat mich ein erschüttert, weil es ist nicht kompliziert. Und dann muss man halt dann schnell zusammenfassen, es geht schon, aber es ist mir schon aufgefallen, ja.
Also Sie lesen ja vor.
Ja.
Und Sie haben jetzt nicht das, ich sage jetzt kein Goethe-Deutsch, wo man gar nicht mehr verstehen kann, sondern Sie
haben nein. Deutsch, das darf ja nicht sein, genau.
Woher kommt denn das Ihrer Meinung nach, dass es so viele Leute sind, die das nicht mehr können?
Also erstens ist es zuhören, habe ich nicht das Gefühl. Zuhören, weil man nicht mehr gewöhnt ist, zuzuhören, weil es ist alles visuell. Also ob jetzt TikTok oder alles, was mit Internet zu tun hat, man ist gewöhnt, auf optische Reize zu reagieren. Jetzt nur mehr zuhören, ohne visuelle Ablenkung, ohne irgendetwas anderes. Und auf das lege ich halt Wert, dass ich will, dass eine Lesung so ist, dass sie mir zuhören. Das sind halt viele gar nicht gewöhnt. Also vielleicht auch deswegen, weil sie von daheim aus nie vorgelesen haben, weil's, ich weiß nicht. Aber ich finde, es gibt so viele andere optische Reize. Es ist vielleicht nicht schlecht, wenn man das eben kann. Oder das mindestens einmal erlebt hat. Ich kann ja nichts beibringen in dieser Hinsicht, aber ich kann es zeigen, schau, das gibt's auch. Und es hilft vielleicht, wenn man sich auf einen Text konzentrieren kann.
Ich nehme an, das gibt Ihnen als Schriftsteller schon zu denken, dass Ihnen die Leserinnen und Leser quasi abhanden kommen.
Ja, klar. Gut, also so darf man natürlich nicht rechnen, aber natürlich, klar. Also das ist natürlich, das sind Leute, die sich dann nachher nie lesen.
Ja. Wir leben ja in einem Zeitalter, Sie haben es schon ein bisschen angetönt, vom Zappen, da wird Lesen zu einer Kunst. Wie nehmen Sie die heutige Zeit wahr?
Es geht schon immer schneller. Also man merkt es ja, also erstens, ich habe selber auch Mühe.
Aha.
Wenn ich jetzt, ich nehme wirklich Zeit zum Lesen und trotzdem, Es ist immer der reflexartige Griff nach dem Handy, wo einfach irgendwie in der Zwischenzeit auch schon fast genetisch irgendwie festgelegt ist. Also, und ich muss dann immer schauen, dass es möglichst weit weg ist, möglichst irgendwo, weiss nicht, aufladen, irgendwo am anderen Ende vom Raum. Dann geht's. Aber wenn ich es dann nicht mitzulegen habe, dann mache ich es automatisch. Und ich merke, wenn man jetzt, ich weiss nicht, alte Filme schaut zum Beispiel, das dauert ja ewig. Die Szenen sind so langsam und so viel Zeit, die da vorbeigeht, wenn man denkt, jetzt muss ich mich vorspulen.
Kameraeinstellung von einer Minute, zwei, statt
ja,
zwei Sekunden.
Ja, so ein Pat hat zum Beispiel, ja. Die Anfangsszene geht ewig und es ist nur ein Zug von Leuten, die aus der Kirche kommt und wenn man es nicht gewöhnt ist, und ich bin offensichtlich auch nicht gewöhnt.
Mhm. Ich hätte noch etwas Biografisches von Ihnen erzählen. Sie haben angefangen Germanistik studieren, zum Wählen schreiben lehren in Zürich und haben dann aber abgebrochen, haben die Hotelfachschule gemacht und dann sind Sie Flugbegleiter bei der Swiss gewesen, mehrere Jahre. Und eben mit 16, 27 haben Sie angefangen schreiben und seit 2018, wenn ich das richtig sehe, sind Sie sogenannte freischaffenden Autor, oder? Also das heisst, Anführungsstrich nur noch auf das fokussiert. Mich würde interessieren, warum sind Sie Schriftsteller geworden? Sind Sie Vorbilder oder haben Sie so immer schon immer gewusst?
Ja, ich glaube, es ist das. Also, glaube ich, habe wirklich immer, ich habe es nicht immer gewusst. Ich habe einfach gewusst, ich möchte etwas machen mit Schreiben. Dass es dann, also wenn ich weiß nicht, wenn ich es gewusst habe, 14, 15, habe ich einfach gewusst, ich möchte etwas machen mit Schreiben, aber ich habe nicht gewusst, dass Autor, Schriftsteller ein richtiger Beruf ist. Und ich bin halt im Berner Oberland aufgewachsen und dort kommt ja niemand und sagt, ja, Mann, das ist eine gute Idee, mach das. Passiert ja nicht. Ich muss es nur wie selber herausfinden. Und das, ja, mal. Also, darum habe ich auch angefangen zu studieren. Ich dachte, weil ich keine Ahnung hatte von der Uni. Und dann dachte ich, ja gut, ich kann mal Germanistik studieren. Wird man mir ja schon beibringen, wie man einen guten Text schreibt. Das war natürlich nicht der Fall gewesen.
Haben Sie eine Anregung gehabt im Berner Oberland? Dass irgendjemand, wo Sie als Vorbild hatten?
Nein, das war eher eine sehr einsame Angelegenheit gewesen, weil die Sachen, die ich für mich geschrieben habe, ich habe dann irgendwann angefangen, ich glaube, etwa mit 17, ich bin im Berner Oberland-Länder angefangen zu arbeiten. Das war die Tageszeitung gewesen, die einzige, die es dann halt hatte. Und das habe ich 4 Jahre lang gemacht und das war eine gute Schule gewesen. Aber halt da, dann ein Ausschlussverfahren. Ich habe gewusst, das wollte ich nicht. Aber es ist manchmal noch gut. Einfach, ich habe es gemacht und dann gedacht, ich will nicht Journalist werden, ich will selber Geschichte erfinden.
Wenn man sieht, oder wenn man liest, was sie für Figuren haben, wie die handeln, jetzt haben sie ein Buch mit 12 Erzählungen geschrieben, wo sie ganz genau beobachtet, bleiben tun sie nie, heisst das. Und da geht es um Beziehungen, um Kälte, um Wärme, um, was mir sehr auffällt, um Sprachlosigkeit. Also da leben zwei Jahrzehnte lang zusammen und tauschen sich praktisch nicht aus. Mhm. Es gibt Probleme, die nie besprochen werden. Der Wohnort ist manchmal fast wie ein Gefängnis, dunkt es mir. Der Ort, wo man sich eingerichtet hat.
Ja, ich aber darum habe ich es aber ausgelesen. Weil, also darum habe ich das so wählen, weil ich habe natürlich bei 12 Erzählungen habe ich gefunden, es muss etwas haben, was die zusammen hat. Jetzt mal auf einer ganz simplen Ebene. Ich habe gefunden, wieso nicht auf dem Land? Weil das Land ist halt ein, es ist mehr ein Mikrokosmos. Die Leute kennen sich besser. Man kann sich auch, sagen wir, im gewissen Grad weniger frei bewegen. Weil man natürlich immer beobachtet wird. Also sagen wir jetzt, was jetzt gerade Beziehungen betrifft, ist natürlich ein schwieriger, jetzt, weiss nicht, eine Affäre anzufangen, weil wahrscheinlich dann die Nachbarin irgendwann mal schon etwas mitbekommt. Und das hat mich echt gereizt, der Mikrokosmos. Also wirklich so wie unter einer Lupe, unter einem Brennglas, die Sachen anzuschauen, was natürlich in der Stadt auch möglich sind. Oder das ist natürlich nicht nur wahrscheinlich, sondern in der Stadt auch passiert. Aber dort ist es einfach so, es ist so wie klarer, es tritt klarer zu führen. Also man kann es klarer erkennen.
Hat das mit Erfahrungen, die Sie beobachtet haben, die dort mal im Berner Oberland zu tun, dass Sie den Kosmos, den Mikrokosmos, wie Sie sagen, erfahren haben? So?
Also ich glaube, der Ort, wo man aufwächst, prägt er natürlich. Ich meine, ich habe 18, 19 Jahre in Spiez gewohnt. Und es ist nicht wahnsinnig ländlich, aber doch halt einzelne Quartiere, wo man halt einfach, man kennt alle und man weiss genau, wer, wo, wenn, ein- und ausgeht und auch jetzt habe ich die dort gesehen mit dem und dem und man weiss ja nie recht, ist das jetzt etwas Skandalöses oder ist es ein Zufall, keine Ahnung. Und das bekommt man natürlich alles mit und das hat mich schon geprägt.
Es gibt eine Geschichte, wo man wirklich wahnsinnig geblieben ist. Eine Frau, da ist gerade der Mann gestorben, sie ist an der Trauerfeier und der Mann hat sie hintergangen, das weiss sie. Aber das Verrückte ist, am Ende von dieser Geschichte kommt aus, dass er eine zweite Familie gehabt hat. Und das Dorf hat davon gewusst, sie aber nicht, oder? Das ist ein extremes Beispiel von dem nicht miteinander, obwohl man nebeneinander sogar im gleichen Ehebett ist, am gleichen Tisch ist, dass er so wenig Kenntnis hat voneinander.
Ja, natürlich, man tut es manchmal auch ein bisschen überspitzt, weil es natürlich einfach eine sehr spannende Konstellation ist. Aber wenn das ganze Dorf eigentlich Bescheid weiss, ausser die einzige, die wirklich betroffen ist, davon nicht. Und das ist natürlich für mich als Autor ist das eine enorm spannende Ausgangslage.
Absolut. Und für mich als Leser natürlich interessant, das können zu verfolgen. Auch die Vielschichtigkeit und Vielseitigkeit können zu verfolgen, mit dem, dass ich so ein Buch kann lesen. So Nilmann, was treibt Sie heute vor allem um?
Was mich antreibt, ist natürlich immer noch mal versucht, irgendwann mal das perfekte Buch zu schreiben. Das wird wahrscheinlich nie gelingen, aber man muss es versuchen. Und im Moment ist es so, sagen wir, bei den letzten paar Büchern, es hat immer so, Bestmögliche. Es ist noch nicht perfekt. Das habe ich noch nicht geschafft. Und wahrscheinlich ist es so blöd, wenn man das Perfekte erreicht, weil nachher müsste man aufhören. Weil das wär's ja dann. Und das treibt mich an. Und es ist halt wirklich auch die Neugier. Also die Neugier, gerade wenn man ein bisschen älter wird, merkt man, mit einem unheimlichen Erfahrungsschatz. Man hat viel erlebt. Man weiss einiges über Beziehungen, über Leute. Alles, was ich mit 25 höchstens auf theoretischer Basis hat gewusst, weil ich es irgendwo gesehen habe oder gelesen oder was auch immer, aber nicht selber erlebt. Und jetzt nach knapp 53 Jahren muss ich sagen, es ist so wie ein gefüllter Korb mit ganz unterschiedlichen Sachen drin und ich finde das grossartig, weil das ist das, was ich lebe davon als Schriftsteller. Also ich kann mich dort bedienen, ohne dass ich jetzt muss mein Leben irgendwie preisgeben, sondern es sind Sachen, die mir aufgefallen sind, die mir andere Leute erzählt haben, die ich gesehen habe, was auch immer. Es ist, ich finde, das ist enorm spannend.
Und was treibt Sie in Ihrem Alltag um? Oder was macht Ihnen Freude oder Bauchweh?
Freude. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, wichtig, ich merke es jetzt so, wenn man eben, kommen noch mal darauf zu reden, wenn man ein bisschen älter wird, dass man einfach wirklich, gute Beziehung hat zu Freunden, zu Freundinnen, also einfach so einen guten, Kreis von Leuten um sich hat, weil es wird immer schwieriger, neue Leute kennenzulernen. Das hat man auch mit, kommen wir nochmal drauf zurück, mit 25 ist das einfach gewesen, da geht man einfach einmal raus, trinkt ein paar Bier und nachher ist es gut. Dann haben wir eine ganze Handvoll neue Freunde, in Anführungszeichen natürlich. Mhm. Und jetzt sind die Beziehungen tiefer. Also man kennt sich natürlich zum Teil schon sehr lang und man erzählt auch Dinge, die man sich früher nicht hätte erzählen wollen. Und ich finde es sehr wichtig, diese Sachen zu pflegen, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt noch enorm viele neue Leute dazukommen zu so einem Bekanntenkreis, ist nicht sehr gross. Es heisst nicht, dass niemand mehr dazukommt, das hätte ich nicht gesagt, aber nur mit dem Ausmaß wie bis anhin. Also von dem her finde ich sehr, das ist echt das Wichtigste, dass man die Sachen pflegt, also die Beziehungen pflegt, die man hat.
Für das muss man rausgehen, für das muss man gerne auch erzählen oder gerne zulassen.
Man muss nicht mal unbedingt rausgehen, aber man muss halt entweder Leute einladen oder eingeladen werden. Ich glaube, es spielt sich jetzt auch mehr in einem privaten Rahmen ab. Man muss jetzt nicht mehr unbedingt in eine Bar stehen, wo man dann natürlich jetzt in unserem Alter auch nicht mehr richtig versteht, was der andere sagt, weil die Musik zu laut ist und man hin und her geschupft wird. Und von dem her, ich glaube, es spielt sich eher im privaten Rahmen ab.
Sunil Mann, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Der Schriftsteller Sunil Mann, Gast am Mittag, heute am Pfingstmäntig beim Jürg Oeninger. Das Hörspiel von Sunil Mann mit dem indischen Privatdetektiv Vijay Kumar, das heisst Vonopoli, bringen wir heute am Nachmittag ab der 2 hier auf SRF 1 und lasse ich vorher den sogar schon geschwind ein bisschen rein. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand. Tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band. Down in Kokomo. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama. Key Largo, Montego, baby. Our chemistry. By and by we'll defy a little bit of gravity. Afternoon delight, cocktails and moonlit nights. That dreamy look in your eye, give me a tropical contact high. Way down in Kokomo, Aruba, Jamaica.
Faster, then we'll take it slow. That's where
Ferienmusik von den Beach Boys. Und wie läuft es auf der Strasse am Pfingstmäntig?
SRF Verkehrsinfo.
Die Übersicht von 13.30 Uhr vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden. 3 Kilometer Stau, eine halbe Stunde Wartezeit ab Quinto. Die Einfahrt in Airolo ist gesperrt. Im Berner Seeland ist die A20 Tjell-Ins zwischen Gampelen und Ins in beiden Richtungen wieder offen. In der Region Solothurn auf der A1 Richtung Zürich. Stau zwischen Wangen an der Aare und Önsingen. Haben Sie Sorge unterwegs? Es ist doch immer so herzig, wenn ein kleines Kind auf ein anderes kleines Kind zugeht und fragt, willst du spielen? Das mache ich jetzt genau auch. Haben Sie Lust zum Spielen? Im Quiz jetzt gerade gibt es 5 Fragen. Die haben alle irgendwie mit Geschwindigkeit zu tun heute, aber wegen dem wollen wir dann nicht juffeln. Es kommt wie immer eine Frage nach der anderen und wir spielen am 20 vor. Zum Gewinnen gibt es ein Lospäckchen im Wert von 100 Franken. Die Telefonnummer ist 0848 440 222. Wenn Sie live mitspielen bei mir, Christina Lang, dann freut mich das. Rufen Sie an 0848 440 222.
Che sei così,
così bella.
Non la fai facile mai, ci credi. Resti vera come sei, e non calcoli mai. Lo so che tu sei uguale a me. Non chiami quando sei fragile. Se vuoi non dirmelo mai, ma sai che come sempre ci siamo noi. E i tuoi guai come sempre sono i miei. Qui, 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 poi finiamo sempre qui, 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 sempre in
sia colpa tua. Qui, 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 poi finiamo sempre qui, 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 sempre noi con gli occhi lucidi, che d'estate abbiamo i brividi. No, no, sei l'unica che ride quando è isterica. Fiori nel deserto, non dirlo a nessuno, o dirlo solo al buio, forse questa volta sarà l'ultima. E non sentirti stupida, ora non pensarci più, solo non ci resti più.
Pfingstmäntig, 20.02, auch heute spielen wir.
SRF 1, 3 von 5.
Präsentiert vom Win4Life-Los von Swisslos. Erhältlich am Kiosk.
Und live dabei ist heute Froni Urech von Altnau. Grüezi, Frau Urech.
Sie sind jemand, der gerne liest, gerne schwimmt, mit ihrem Grosskind gerne zusammen ist, der 2 Jahre alt ist, der Pfingsten gemütlich nimmt. Wir haben vorhin ein bisschen geredet. Sie haben daheim schon alles Mögliche erledigt. Aber jetzt ist ja der alles gemacht und jetzt machen wir noch das Spiel und dann können Sie nachher raus. In den Garten oder gehen laufen, zu Altnau. Wo ist es, wo sind Sie gerne draussen?
Ich steige auf, also ich bin sehr gerne im Garten. Auch laufen am See finde ich auch sehr schön. Aber jetzt gehe ich aufs Velo. Man irgendwie
ein bisschen
ja, genau.
Gut, jetzt gibt es ein bisschen Hirnbewegung. 5 Fragen habe ich parat. Oh. Immer nach dem Muster entweder oder. Wenn Sie 3 Mal richtig antworten, dann gewinnen Sie ein Lospäckchen von Swisslos im Wert von 100 Franken. Gut hören, schnell antworten und dann klappt das sicher. Und jetzt ist es heute Vormittag gegangen um Stau- und Verkehrsmanagement. Und wir haben unter anderem gehört, dass Tempo 80 auf der Autobahn eigentlich ideal wäre bei dem vielen Verkehr, den wir haben. Da gibt es nämlich am wenigsten Stau. Darum habe ich ein paar Fragen parat rund um Geschwindigkeiten. Da kommt die erste Frage. Es geht um Tier an Land. Welches Tier kann schneller sprinten, Frau Urech? Ein Vogelstrauss oder ein Gepard?
Gepard.
Zweite Frage. Wir bleiben jetzt bei den Tieren, gehen aber zu den Vögeln. Tempo im Sturzflug. Wer ist schneller im Sturzflug? Ein Wanderfalken oder ein Mauersegler?
Ein Wanderfalken.
Jetzt geht es weiter ins Wasser. Welcher Meeresbewohner kann schneller schwimmen? Ein Delfin oder ein Thunfisch?
Keine Ahnung.
Ja, das ist noch eklig, wenn man so vorweg abgefragt wird. Ja. Aber jetzt geht es um etwas eher so ein Historisches und wir gehen wieder auf die Strasse. Was ist in der Schweiz zuerst passiert? Dass Tempolimit 120 auf der Schweizer Autobahn eingeführt worden ist oder dass Sicherheitsgurten auf dem Vordersitz obligatorisch worden sind? Tempolimit oder Sicherheitsgurten vorne? Was zuerst?
Sicherheitsgurt.
Hey, und die letzte Frage, da geht es um eine Achtibahn. Die schnellste Achtibahn der Schweiz, die heisst Cobra, mit Schlange. Und wenn man mit dieser fährt, dann erreicht man eine Spitzengeschwindigkeit von 85 km/h. Wo steht diese Achtibahn? Südlich oder nördlich vom Gotthard?
Südlich.
Gut!
So im Dunkeln tappen, da bin ich glaube ich noch
nie. Dann zünde ich jetzt nochmal das Licht an, wir machen es hell und schauen, was rauskommt. Also, die schnellste Achterbahn von der Schweiz, sie heisst Cobra und die steht sie nördlich oder südlich von Gotthard. Sie haben auf den Süden tippt, auf das Tessin, das stimmt aber nicht, die ist nämlich nördlich in der Ostschweiz, im Kanton Thurgau, im Freizeitpark Conilands. Ja. Ja.
Das sollte
ich
eigentlich
wissen. Sicher, weil sie der Nähe ist. Ja. Aha, gibt aber eben keinen Punkt. Aber gehen wir doch weiter mit Gurtenpflicht vorne im Auto und Tempolimit 120 auf der Autobahn. Was ist zuerst eingeführt worden? Sie haben gesagt, Gurtenpflicht, das war 1981 und das Tempolimit 120 auf der Autobahn, der erst im 85. Ein Punkt. Weiter geht's mit den Tier im Wasser und ihre Geschwindigkeiten. Was ist schneller, ein Thunfisch oder ein Delfin? Der Thunfisch, haben sie gesagt, der kann bis zu 80 km/h hinlegen in Sachen Tempo. Ein Delfin ist tatsächlich ein bisschen langsamer, der macht aber doch auch bis zu 55 km/h. Zweiter Punkt. Und jetzt in die Luft. Die Vögel, Wanderfalken oder Mauersegler. Im Sturzflug, wer ist schneller? Ein Mauersegler stürzt sich mit bis zu 200 km/h in die Tiefe, sehr schnell. Die Wanderfalken sind aber die, die den Rekord halten. Die erreichen ein Tempo von über 320 km/h. Frau Urech, das ist der dritte Punkt. Also mich dunkelt, sie haben nicht so einen dunklen Tappt. Schon bei der ersten Frage sind sie mit einem Satz für sie. Und richtig, der Gepard ist es. Der hält mit 120 km/h den Weltrekord an Land in Sachen Geschwindigkeit im Sprint. Und der Vogelstrauss schafft immerhin bis zu 90 km/h. Etwa so schnell wie sie auf dem Velo, nehme ich an.
Nein, nicht einmal mit
mir. Ich gratuliere Ihnen auf jeden Fall. Lospäckchen im Wert von 100 Franken von Swisslos. Ich freue mich für Sie und wünsche Ihnen eine schöne Pfingsten und eine schöne Velotour.
Ich freue mich auch. Danke Ihnen vielmals.
Sehr gerne.
Das ist ein schönes Geschenk.
Super, ja. Gut verdient.
Eins, drei von fünf.
Präsentiert vom Win for Life Los von Swiss Los. Erhältlich am Kiosk.
Froni Urech war es, der heute gewonnen hat. Nächste Chance morgen, 20 vor 2, hier auf SRF 1. Sheryl Crow auf SRF 1. Stellen Sie sich geschwind etwas vor. Sie wären in einem Krimi. Sie wären natürlich bei den Guten, aber Ihnen ist etwas Schlimmes passiert oder Sie müssen etwas herausfinden. Sie brauchen unbedingt einen Privatdetektiv. Jemand gibt Ihnen eine Telefonnummer von einem und Sie läuten da und es läutet und läutet und dann kommt die Combox.
Das ist die Homebox von Vijay Kumar. Privatdetektiv Vijay Kumar. Ich bin entweder am Pennen oder in einer Bar und kann darum gerade nicht abnehmen. Hinterlasse mir doch einfach deine Message und wenn ich wieder nüchtern bin, dann melde ich mich. Vielleicht. Ja. Habe ich schon gesagt, das ist die Homebox von Vijay Kumar. Indian by Nature und Swiss by Karma. Piep.
Das gibt einem doch schon ein bisschen Eindruck von dem, was jetzt kommt, oder? So tönt's im Hörspiel heute am Nachmittag. Es ist ein Mundart-Krimi vom Sunil Mann, der neueste Hörspielfall von seinem Privatdetektiv Vijay Kumar. Gerade nach den Nachrichten am 2. auf SRF 1. Viel Vergnügen und einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen. Ich bin Christina Lang. Weiter geht's dann bei der Elena Bernasconi.
Ich hatte ihr vor ein paar Wochen versprochen, mit ihr shoppen zu gehen. Und jetzt versucht sie mich zu testen. mit Jacken und Westen, die ihr sicher nicht stehen. Wenn ich jetzt sage, finde ich gut, wird sie puterrot vor Wut. So blöd bin ich nicht. Am Anfang heuchelt man Kritik, erst so beim siebten ruft man schick. So bleibt man glaubwürdig. Wie komm ich raus aus der Boutique? Ohne Krieg. Wie komm ich raus aus diesem Laden? Ohne Schaden. Wie komm ich raus aus der Boutique? Ich bleibe krampfhaft bei der Sache und mache ein interessiertes Gesicht. Ich glaub, sie hat sich jetzt entschlossen, ist total verschossen in so ein albernes Nichts. Ich denk, schiel bloß nicht auf den Preis, weil sie sonst sofort weiß, was hier läuft mit dir. Sonst wird sie bockig reagieren, 100 Sachen anprobieren und wir übernachten hier. Wie komm ich raus aus der Boutique? Ohne Krieg. Wie komm ich raus aus diesem Laden? Ist das das, was da hinten hing? Ruft der Verkäufer laut. Das hat eine Kundin vorbestellt. Das wird auch nicht mehr hergestellt. Ich hab schon nachgeschaut.
Ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you where. But if my spirit question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east. So shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly. And talk won't alter your prayer.
Drogenkrieg und Waffenhandel. In einigen Regionen Mexikos hat der Staat kaum mehr Einfluss. Kriminelle Banden haben die Macht über Städte und Gemeinden übernommen. Sie spielen sich als Beschützer der Bevölkerung auf, so wie dieser Bandenchef aus der Region Guerrero.
Wenn wir, meine Leute und ich, nicht existieren würden, dann wäre hier noch größeres Chaos, ein Machtvakuum.
Mittlerweile sind in Mexiko um die 200 kriminelle Gruppierungen aktiv. Viele von ihnen haben starke Verbindungen in die USA. Dorthin verkaufen sie ihre Drogen und von dort her holen sie einen großen Teil ihrer Waffen. Was heißt es, in einer Region zu leben, die von der Mafia kontrolliert ist? Und wie herrschen die Kriminellen in ihren Gebieten? Hören Sie dazu die Sendung International, hier am Radio oder immer als Podcast unter srf.ch/audio.
Sendung International heute am Pfingstmontag 18.30 nach dem Echo der Zeit hier auf Radio SRF 1.
SRF Verkehrsinfo.
Die Übersicht von 13.59 Uhr. Vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden 3 Kilometer Stau und aktuell eine halbe Stunde Wartezeit ab Quinto. Die Einfahrt in Airolo ist gesperrt. Und Richtung Süden Stau und knapp 15 Minuten Wartezeit ab Wassen. Ich wünsche allen unterwegs eine gute Weiterfahrt.
Die Nachrichten von SRF um 14 Uhr mit Dominik Rolli. Proteste in Los Angeles. US-Präsident Donald Trump und die Behörden in Kalifornien geben sich gegenseitig die Schuld für chaotische Szenen. Und Russland greift immer heftiger an. Fast 480 Drohnen seien in der Nacht auf die Ukraine abgefeuert worden. So viele wie noch nie. Das Wetter heute und morgen meist sonnig, 23 bis 26 Grad. Nach der dritten Protestnacht ist es nun am frühen Morgen in Los Angeles ruhig. Die gegenseitigen Beschuldigungen gehen aber weiter. US-Präsident Donald Trump sagt, Kalifornien habe die Situation nicht im Griff. Für die Regierung in Kalifornien ist aber klar, schuld an der Eskalation ist Präsident Trump und sein Entscheid, Soldaten der Nationalgarde nach Los Angeles zu schicken. Manuel Risi.
Mehrere hundert Soldaten der Nationalgarde trafen am Sonntag in der kalifornischen Stadt Los Angeles ein. Sie tragen Kampfmontur, automatische Waffen, Stöcke und Schilde und stehen vor schweren Militärfahrzeugen. Erneut gingen tausende Menschen auf die Straßen, um gegen die Migrationspolitik der Regierung Trump zu demonstrieren. Laut US-Medien taten dies viele friedlich. Es kam aber auch zu Gewalt, Wurfgeschosse flogen gegen die Sicherheitskräfte, Autos gingen in Flammen auf. Die Polizei antwortete mit Tränengas, Blendgranaten und Schlagstöcken. Dutzende Menschen wurden festgenommen. Am Abend verbot die Polizei Versammlungen in der Innenstadt. Den Schuldigen für die Eskalation sieht die Stadtpräsidentin von L.A. im Weißen Haus. Die Administration Trump habe das Chaos provoziert, sagte Karen Bass vor den Medien.
What we're seeing in Los Angeles is chaos that is provoked by the administration.
Unter anderem durch die Entsendung von Soldaten der Nationalgarde. Der demokratische Gouverneur Kaliforniens, Gavin Newsom, forderte Trump gestern auf, die Nationalgarde